Was ist denn das?
Podcasting.
Was für ein Ding?
Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon.
Wie weit ist das denn noch bis zu diesem Jazzclub?
So, da vorne muss doch das sein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hier noch die zwei Blöcke weiter und nachher rechts, da müsste doch sein.
Steht auch in meinem Point of Interest überhaupt nicht drin.
Nee, ich bin in dieser Ecke auch noch nie gewesen hier.
Aber wir haben doch sicher eine Google Map, irgendeine Map-Geschichte, wo uns das zeigt, oder? Zeig mal, ich habe hier auf dem Handy sowieso noch die Feedbacks der letzten Sendung.
Die Feedbacks? Haben wir Feedbacks gekriegt?
Ja, jede Menge, 8 Stück.
Oh, habe ich diesmal gar nicht nachgeguckt.
Ich ja, auch nicht.
Unbedingt, schaut danach. War wirklich heiße Diskussion dabei. Also das eine Fenty vom Hackerfunk hat einen Grammatikfehler gefunden.
Nein.
Nee, er hat ganz viele gefunden, aber auf einen in der Überschrift hat er mich darauf aufmerksam gemacht. Herzlichen Dank, Fenty, bitte mehr davon. Ich, grammatikalische Vollnuss. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Und sonst müssen sich die Leute halt mit meinen Fehlern auseinandersetzen.
Fenty, da musst du einfach nicht so streng sein. Das ist ein Österreicher, ne? Ach nee, ein Schweizer, Entschuldigung.
Du, jetzt musst du vorsichtig sein. Okay, dann Markus von Brüllaffencode etc., der Real-Life-Radio-Mensch, der hat hier uns letztes Mal ein Audio-Feedback gemacht, ein riesengroßes. Er hat sich bedankt für den Audiobeitrag und war verwundert, dass wir den voll ausgespielt haben. Markus, selbstverständlich. Natürlich, war nämlich sehr gut. Dann zusätzlich hat er noch erklärt, wie er das genau gemacht hat mit dem Hoster aufteilen und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, dass die Files auf einem anderen Hoster sind als wie die Shownotes etc. Und er hat das erklärt, wie das ist. Will ich jetzt nicht groß wiederholen. Schaut die Shownotes bitte an, da ist das detailliert erklärt, macht auch recht Sinn, wie er das da drin hat. Vielen Dank auf jeden Fall, Markus, für diesen Feedback. Dann, wie immer und sehr gerne gesehen, Jan von Abends in der Kreativwirtschaft. Er hat mal dem Podcast Ideen vorgeschlagen, einen Notdienst für Podcaster einzurichten. Er hat sich das so vorgestellt, dass dort Podcaster bereitstehen, dass wenn irgendwo bei irgendjemand ein Podcaster ausfällt, damit die Folge nicht ausfallen muss, dass man dort den Podcaster einfordern kann. Wisst ihr, wie er das meint?
Ja, aber da kann er doch einfach auch mich über Twitter anschnacken oder so. Wenn ich gerade zu Hause bin und Mikrofon vor der Nase habe, mache ich gerne mal mit.
Ja, die Frage ist natürlich, ist immer jemand da, der jederzeit einspringen kann? Du bist ja auch nicht immer da, du arbeitest ja auch.
Ja, sag gut.
Jetzt ja nicht nein, das ist der Grund, wieso, dass du öfters nicht bei uns bist.
Ja, er meint ja, sowas. Job. Er meint wahrscheinlich sowas wie ein Verzeichnis, wo man sich einträgt, wenn man Lusten hätte, bei sowas mitzumachen.
Ja, so irgendwas. Also ich denke mir, ich finde die Idee witzig und gut. Klar, wäre natürlich, ja.
Sie ist auch
also eben ein Notdienst, so wie ein Arzt-Notdienst. Ja. Und wir haben ja letztes Mal über diese Single-Börse gesprochen, dass das eigentlich noch etwas wäre, was man erstellen könnte und dass wir eigentlich jemanden suchen, der das macht. Und da könnte man natürlich diese Idee natürlich auch integrieren, also dass jemand sagt, hey, heute für die nächsten 12 Stunden bin ich auf Abruf bereit, falls jemand das braucht. So wie bei einem Art Notdienst, dort kannst du ja auch, tragen sich die einzelnen Ärzte ein, dann weißt du, zu wem du gehen musst. Und so könnte man das auch für Podcaster machen. Wieso nicht? Also, ne? Bei Podcast-Ideen scheint das nicht so angekommen zu sein, respektive also nicht angekommen zu sein. Sie finden das wahrscheinlich schon auch eine gute Idee, nur passt es in ihr derzeitiges Konzept nicht. Also wir warten immer noch auf den ominösen Programmierer, der uns die Single-Börse programmiert. Dann etwas eher Kritisches. Dirk von Daimhardt fand zwar unsere Folge gut, er nervt sich aber über unser Gejammer wegen den Kommentaren.
Wie jetzt?
Er fand, wir haben zu viel gejammert, dass wir zu wenig Kommentare haben.
Ja, ist das nicht beim Podcaster sowieso immer so? also wir arbeiten ja für Kommentare. Und wenn wir zu wenig davon haben, haben wir das Gefühl, wir werden nicht gehört. Also wir lernen ja unsere Hörer kaum kennen. Und diesbezüglich, also ich finde Kommentare schon sinnvoll. Und wenn es keine gibt und ich kein Feedback bekomme, dann kann ich nicht an mir oder meiner Art, den Podcast zu machen, arbeiten. Ihr wisst, was ich meine.
Also ich denke auch vor allem jetzt, wir haben 8 Kommentare bekommen, das ist viel mehr als normalerweise. Also sorry Dirk, aber es wirkt und was wirkt, ist gut. Aber wir können ja jetzt etwas Gemeines machen und sagen, liebe Hörer, gebt uns doch Feedback. Was haltet ihr davon?
Feedback finde ich gut, ja. Doch, könnten wir mal einführen, dass wir auch die Hörer ansprechen und sagen, sie könnten einfach mal Feedback geben, ja.
Er hat noch gesagt, dass er die Podcast-Folgen in der Nacht runterlädt und das bezieht sich auf die Geschwindigkeit und darum fällt ihm eigentlich gar nicht auf, wie schnell das Ganze gedownloadet wird. Weil interessiert ihn natürlich nicht, weil über Nacht funktioniert das natürlich immer. Geht mir genau gleich, mache ich auch so. Dann, dass es diverse Hoster gibt, die zwar eine Traffic-Volumen haben, also die, wo du nur gewisse Traffic verursachen kannst, aber, und er hat auch diverse, er hat ja diverse Root-Server und die stehen bei Providern mit Traffic-Volumen und er hat da mal vorgerechnet, wie viel das ist und dass das ewig reicht. Und von dem her, ja, also ein größeres Problem grundsätzlich. Dann hat er zum Thema Partner finden, also Interviewpartner finden, fand er einen Tipp, den ich auch voll unterstützen kann, nämlich einfach fragen, Mut haben zu fragen. Weil meine Erfahrung ist auch, dass die meisten eigentlich zusagen. Man muss nur fragen und auch den Mut haben zu fragen, weil mehr als Nein sagen können sie nicht. Dann zum Thema Podcast-Partner. Das ist natürlich jetzt gerade in seinem Fall sehr eine spannende Geschichte, weil ja, also Roman und Dirk, wer Daimhard kennt, weiß, die sind schon fast ein Ehepaar, also die gibt es schon ewig in der Schweiz als Paar. Und sie sind anfangs auch nicht davon ausgegangen, dass sie so lang zusammen podcasten und dass sich so eine tiefe Freundschaft sich durch das entwickelt. Ja. Weil ihr könnt euch noch erinnern, wir haben gesagt, das eine ist, Podcaster zu finden und irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat gesagt, es ist fast wie eine Heirat. Also Leute, überlegt euch ganz genau, mit wem ihr podcastet. Gibt es von euch noch Kommentare? Anmerkungen?
Jetzt zur letzten Sendung?
Letzte, vorletzte, was auch immer. Ich denke, wir sind sowieso jetzt gleich da. Das muss doch hier irgendwo sein. Also hier irgendwo, Jazzclub, die Treppe runter und so weiter. Da vorne, das sieht doch aus wie ein Jazzclub. Versuchen wir das mal?
Ich glaube, ich höre auch schon was, ja.
Ja, irgendwo im Hintergrund spielt Musik, das könnte es sein.
Das ist Jazz?
Da musst du die zwei Fachleute fragen, Thorsten und MC. Also gehen wir hier mal rein. Da vorne hat es noch Platz. Lässt uns da doch mal diesen Tisch besetzen.
Nee, ich will nicht da. Ich will die Musik sehen. Zur Wand.
Da vorne, gleich bei der Bühne. Da ist doch auch noch ein Tisch drin.
Ja, das ist super.
Hey Thorsten, guck mal, wer da ist.
Hallo alle zusammen, was macht ihr denn hier?
Hallo.
Treppen. Hey, schön, dass ihr auch da seid.
Tabak, nee, nicht in der Jacke, alles klar.
Bestellt euch doch am besten einfach irgendwie was, wo ihr Lust habt, geht aufs Haus. Wir müssen leider noch ein bisschen Zeugs machen, also für die Planung für heute Abend.
Hey Leute, sitzt da hinten nicht Jörg?
Also ich habe mich vorhin schon gewundert. Ja, ich glaube, das ist Georg.
Wie, was ist das für ein Georg? Welcher Georg?
Ja, weißt du, dieser Mensch aus der Steiermark, also aus Österreich, von Auphonic?
Noch nie gehört.
Was, Auphonic oder Georg?
Georg.
Ja, das ist doch sicher der. Also ich kenne ihn auch nur von den Bildern und so, aber komm, wir gehen mal hin und fragen ihn.
Genau, geht einfach mal hin.
Ach so, wenn ihr mit dem Georg spricht, nehmt es bitte auf. Ich will es auch hören.
Ja, genau. Wenn ihr Technik braucht, hinten, Thorsten weiß ja,
ja,
wo das ist, kannst du den Jungs ja zeigen. Bis dann, ja, bestellt euch was. Bis dann.
Entschuldigung, bist du Georg von Auphonic?
Ja, bin der Georg. Woher kennst du mich?
Tja, ich bin auch Podcaster. Und da kennt man natürlich Auphonic. Muss man.
Ah.
Dürfen wir so frech sein und dich mit ein paar Fragen löchern?
Sicherlich, immer gerne.
Dann nimm mal Platz, trink mir ein Bier.
Prost.
Cheers.
Prost, da. Ich habe da ja ein kleines Problem mit eurem Auphonic. Unserem Auphonic. Sag ich unserem oder euren Auphonic? Es ist eigentlich für uns, oder?
Ja, das ist genau.
Super. Ich habe da bei dem ganzen Tool, so toll das auch ist, ich habe ein einziges Problem. Wird es irgendwann nochmal eine deutsche Übersetzung geben?
Wenn es wer macht. Aber kannst du kein Englisch?
Schlecht. Mehr schlecht als recht.
Aber das Gerade Problem so, ist, die ganzen Begriffe sind sowieso alle auf Englisch. Also deutsche Übersetzung ist nicht so einfach.
Ja, also so Sachen wie Selector File, das kriege ich wohl noch hin, aber was der Noise and Hum Reduction heißen soll, oder ne, da wird es dann bei mir schon schwierig. Und da dachte ich, wird's vielleicht mal eine deutsche Übersetzung für geben.
Ja, wenn wir mal viel zu viel Zeit haben, dann können wir das gerne mal machen.
Ja, wie seid ihr überhaupt organisiert? Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, hey, ich übersetze euch das Ganze. Passt das nicht in euer Firmenkonzept rein oder ist das sehr gewünscht?
Also im Moment haben wir nicht vor, dass wir das alles übersetzen, weil es einfach sehr viel Arbeit ist und wir uns lieber mit Audiosachen beschäftigen. Aber vielleicht später einmal. Also ich glaube, die Übersetzung ist da gar nicht so einfach, weil man das irgendwie auch sinnvoll übersetzen muss. Die ganzen Begriffe, die es ja hauptsächlich nur in Englischen gibt. Deswegen müssten wir das wahrscheinlich schon, wenn dann, selber machen.
Ja, ich kann das schon verstehen, aber es ist ja nun so, auch ich kann nicht so gut Englisch, aber ich nutze die Seite, weil ich es selber halt nicht kann und habe jetzt auch keine Ahnung von diesen Begrifflichkeiten. Und das, da kann man nachgoogeln, ne? Das habe ich halt hier oder da mal gemacht und da habe ich einiges rausgefunden. Das wäre vielleicht so ein Tipp.
Ja, genau. Also ich meine, die Begriffe, wenn man sie jetzt einfach so ins Deutsche übersetzt, sagen ja auch nicht viel mehr. Also es sind einfach halt Audiobegriffe und ob die jetzt übersetzt sind oder nicht, ist wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend.
Ja, man braucht schon eine Erklärung dazu, das ist richtig.
Das stimmt, ja. Da müsste man natürlich die ganzen Erklärungen auch übersetzen und am besten gleich alle Blogposts in verschiedenen Sprachen schreiben und so weiter. Also da kann man sich schon damit beschäftigen, wenn man will, ein paar Monate.
Also für mich wäre es da durchaus einfacher, wenn statt Noise and Harm Reduction, ich hoffe, ich spreche das so richtig aus, sowas stehen würde wie in einem Pop-up Brummunterdrückung oder sowas.
Ja, aber Noise versteht man schon, oder?
Ja, Noise ist leise, noisy, von noisy, das habe ich dann auch noch so mir zurechtgefummelt, aber na gut, ich nutze halt dann den Übersetzer von Google und versuche da herauszufinden, was gemeint ist. Aber gerade bei diesem Button hatte ich das nicht so mit. Und mittlerweile weiß ich auch, wofür er da ist.
Ja, nein, es stimmt natürlich. Also man braucht natürlich eigentlich schon Übersetzungen. Aber das ist halt ein endloses Fass im Endeffekt. Weil wenn man mal mit einer Sprache anfängt, gibt es natürlich noch hunderte andere. Und wir sind halt kein Übersetzungsbüro und haben uns für unsere Zeit halt und lieber was anderes. Also im Endeffekt ist es einfach eine Zeitfrage.
Mhm.
Wie viele Leute seid ihr denn bei Auphonic jetzt?
Wir sind 5 Leute im Moment, die mehr oder weniger aktiv mitarbeiten.
Und das wird sich ausbauen oder habt ihr da so quasi ein Fries und wollt gar nicht mehr sein? Oder ist immer eine Organisationsfrage?
Ja, es ist halt eine finanzielle Frage. Also im Moment wird es sich wahrscheinlich nicht ausbauen.
Hm. Ihr habt ja mal einen Zuschuss bekommen für, also ihr habt da irgendeinen Wettbewerb gewonnen, irgend sowas, und habt einen Zuschuss bekommen von Österreich, also es ist eine staatliche Geschichte, glaube ich.
Mhm, genau.
Und damit finanziert ihr euch im Moment, ist das richtig?
Ja, hauptsächlich, ja.
Mhm. Darf man mal ganz frech fragen, wie lange reicht das Geld noch?
Das kann man nicht so einfach sagen. Das kommt darauf an, wie viel die ganzen Leute arbeiten. Und also wir sind auch in ein paar anderen Forschungsprojekte jetzt dann in Zukunft wahrscheinlich involviert. Und ja, müssen halt, das haben wir ein paar andere Aufträge, wo wir quasi für gewisse Sachen, für gewisse andere Firmen machen. Und das wird man sehen, wie sich das entwickelt.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wäre ja die Idee gewesen, dass ihr für Veranstalter, die euren Dienst intensiv brauchen, dass ihr den kostenpflichtig macht. Und für die Podcaster, also mit Einzelnen oder einfach für Leute, die sehr wenig euren Dienst brauchen, bleibt das frei. Das ist so die Idee, oder?
Genau, das ist die Idee und das werden wir jetzt dann irgendwann einmal umsetzen. Das ist eine zeitliche Frage im Endeffekt. Es ist natürlich immer spannender, an Features zu arbeiten, als an irgendwelchen Bezahlsystemen. Aber das wird jetzt auch irgendwann einmal kommen, dass wir das umsetzen.
Also das ist nächstens in der Planung?
Ja, nicht ganz nächstens, aber irgendwann einmal in näherer Zukunft.
Wie sieht das mit der Zusammenarbeit mit Podlove aus? Ihr arbeitet ja da ziemlich intensiv, also auf jeden Fall, das entnehme ich aus Tims Aussagen. Sind da weitere intensive Zusammenarbeiten mit diesem Projekt geplant? Wird sich das intensivieren oder ist das im Moment so der Stand der Dinge?
Ja, sicher, da wird es noch einige neue Sachen geben. Also vor allem in letzter Zeit hat es da einiges Neues gegeben, da ja unsere API jetzt in den Publisher von Ihnen integriert worden ist und dieser Workflow jetzt mal besser funktioniert. Da wird es wahrscheinlich noch Ende dieser Woche oder nächste Woche ein nächstes Update geben, mit dem man dann auch Aphonic Production direkt aus dem Publisher machen kann. Und wir haben da natürlich noch sehr vieles in Planung, also was die ganze Metadaten zu Podcasts betrifft. Also Tim hat ja schon einiges erzählt in seinem Podcast, wie man halt das noch besser visualisieren kann und zum Beispiel wo wer spricht, dass man sieht, wo wer wie viel spricht und da gibt es noch alle möglichen Ideen.
Sehr viele Leute, also sehr viele Podcaster sind sich sehr unsicher, was sie da genau ausfüllen müssen und was nicht.
Echt? Wo ist man sich unsicher?
Ja, wir können ja vielleicht mal durchgehen. Also
es gibt so, ja eh so wenig zum Ausfüllen.
Ja, aber viele Möglichkeiten, das ist der Punkt. Einerseits, was ich auch immer wieder höre, zum Beispiel oben gibst du ja, also du lädst ja mal ein File hoch, das ihr nachher verarbeitet. Ja. Und was immer wieder für Verwirrung sorgt, ist, die einen laden ein MPEG-3 hoch und erwarten von euch dann ein MPEG-4 oder sonst irgendwas runter. Und so nach meinem Verständnis macht das nicht wirklich Sinn.
Warum?
Ja, weil wenn ich dir ein MPEG-3 gebe, also auf Phonic hochlade MPEG-3, hat das ja gewisse Verluste drin.
Ja.
Und die, also das File wird ja nicht besser. Im Prinzip müsste ich doch auf Phonic ein WAV-File oder irgend so etwas hochladen, also etwas unkomprimiert, damit das Optimum nachher rausgeholt werden kann von euch.
Ein unkomprimiertes File hochzuladen ist natürlich immer optimal. Also das ist jetzt nicht nur WAV, sondern da gibt es natürlich auch FLAC oder ALAC, die schon ein bisschen komprimiert haben, aber die keine Verluste haben. Also das ist eine verlustfreie Komprimierung. Aber man kann natürlich auch komprimierte Formate hochladen, so wie MP3 oder also AAC, was in MP4 oder M4A-Dateien meistens drin ist, oder halt Orbis, Opus und was sonst noch alles gibt. Und dabei ist aber wichtig, dass man eine höhere Bitrate verwendet, wie dann das Output-File hat. Das heißt, wenn zum Beispiel das Output-File wie bei MP3, sagen wir, 112 Kilobit hat, dann nimmt man zum Beispiel ein Input-File, das eine höhere Bitrate hat und das ist dann natürlich auch okay. Aber es ist immer nur eine Frage der Netzwerkinfrastruktur. Also wenn man ein ganz schnelles Netzwerk hat, dann einfach unkomprimiert hochladen.
Also eben, die Übertragung ist einfach ein Problem, weil die Files werden natürlich immer größer, aber grundsätzlich möglichst unkomprimiert und mit möglichst hochen Bitraten.
Genau.
Kann man das so sagen, grundsätzlich. Ja.
Wobei man muss halt denken, also so wie wir jetzt da zum Beispiel aufnehmen, Das ist natürlich schon extrem geringe Bitrate, was über diesen TeamSpeak-Server geht. Also das ist sowieso schon total schlecht im Endeffekt. Da ist es schon eigentlich egal.
Meinst du, Shit-Input, Shit-Output, also da lässt sich sowieso nichts retten?
Naja, das nicht, aber ich meine von der Bitrate her. Also ja, du kannst es jetzt natürlich unkomprimiert hochladen, aber die Qualität wird trotzdem schlecht sein.
Ja.
Von der Bitrate her.
Ich habe noch nie herausgefunden, welche File-Formate das ihr annimmt und welche nicht. Weil alles, was ich hochlade, nehmt ihr problemlos. Eben.
Deswegen schreibt ihr auch
was nicht. Aber ist eine Möglichkeit. Ihr nehmt also wirklich so ziemlich alles, oder?
Ja, alles. Es wird sicher irgendwas auf der Welt geben, was wir da nicht stehen. Aber im Endeffekt wird einfach FFmpeg verwendet. Das ist so ein Medien-Transcoding-Tool. Und der liest bei uns dann am Server die Input-Datei und FFmpeg kann so ziemlich sehr viele Audio-Formate und auch Video-Formate. Und deswegen funktioniert natürlich auch fast alles.
Okay, und jetzt kürzlich hat sich ja etwas geändert in Sachen Titelmarken und MPEG 3 und so weiter. Also ich habe einfach heute gerade wieder einen Podcast veröffentlicht und habe erstaunend festgestellt, jetzt funktioniert das mit dem MPEG 3 Kapitelmarken. Kannst du ganz kurz erklären, was da relativ neu ist jetzt?
Naja, die MP3-Kapitelmarken haben ja schon länger funktioniert. Aber was wir jetzt dann neu haben, ist, also aus MP4, also aus der ganzen Apple-Welt kennt man das ja, da gibt es nicht nur einen Kapitelmarker, also einen Titel vom Kapitel, sondern da kann man auch so URLs und Images zu Kapiteln hinzufügen. Und das haben wir jetzt auch implementiert, einerseits für MP4, so wie das Apple halt auch macht. Bei GarageBand kann man das zum Beispiel einstellen. Und andererseits haben wir das gleiche Konzept jetzt auch übertragen auf MP3, also die Metadatensystem von MP3, das nennt sich ID3. Das gibt es auch für andere File-Formate, nicht nur für MP3. Und also es gibt jetzt auch so ID3-Chapters, wo man Titel und URLs und Images angeben kann. Und das war Zusammenarbeit mit dem Martin Hering von Instacast und auch dem Daniel Ö von AntennaBot. Das ist so ein Android-Botcatcher. Die haben das auch gleich implementiert, damit das überall funktioniert. Und mittlerweile gibt es aber andere, die das implementiert haben bei MP3-Files, zum Beispiel die Downcast. Das ist auch so ein iOS-Botcatcher. Die haben das jetzt auch abgedatet, ihre Implementation, damit das alles funktioniert. Und ja, das ist jetzt eigentlich ganz ein interessantes Ding, weil viele Podcaster verwenden immer noch nur MP3. Und da hat es also in der Vergangenheit eigentlich nie die Möglichkeit gegeben, dass man dann auch Kapitelmarken und alles Mögliche hinzufügt. Und damit funktioniert das jetzt. Also man kann das MP3-Format verwenden, was alle alten Hardware-Player noch verstehen und trotzdem Kapitelmarken machen.
Mhm. Funktioniert sehr gut, eben heute ausprobiert. Also Instacast macht das hervorragend, zeigt die Bilder an und auch die Links.
Im MP3, genau, das gestern hat es das Update, glaube ich, gegeben von der neuen Version und vorher hat es ihm nur die Titel gegeben und jetzt gibt es auch die URLs und die Bilder zu den Kapiteln.
Wir werden multimedial. Wow.
Ja, die Bilder kommen.
dann du hast vorher gesagt, eben, es ist ja ein bisschen ein Problem, die großen Files, also eben unkomprimiert und so weiter, zu euch hochzuladen. Ich mache das ja meistens so, ich werfe mir das in ein FTP, also auf mein FTP-Verzeichnis und sage euch dann, hey, da ist es. Und dann schalte ich ab und irgendwann bekomme ich von euch ein E-Mail, ist erledigt und dann habe ich es wieder auf dem FTP. Was unheimlich angenehm ist. Und ihr bietet da ja diverse andere Services an, also auf FTP, SFTP, Dropbox, Amazon S3, jetzt mehr Export, YouTube auch Export. Archiv.org, Soundcloud und Libsyn. Sind da weitere geplant?
Also im Moment hat es noch keine wirklichen Anfragen gegeben. Also das scheint einmal einiges abzudecken. Man kann natürlich weitere hinzuzufügen. Also jetzt kurzfristig ist eigentlich nichts weiteres geplant. Oder hättet ihr noch Wünsche?
Es gibt ja vor allem diese Podhoster. Dort fluchen die Leute ein bisschen, weil sie müssen im Prinzip euch das File hochladen, dann wieder runterladen, nachher wieder zum Podhoster hochladen via Web. Und wenn das natürlich relativ große Files sind, dauert das natürlich.
Ja, das Problem ist, die meisten Bot-Hoster, also ich habe selber noch keinen überzeugenden Bot-Hoster gefunden, deswegen ist diese Welt da irgendwie ein bisschen fremd für mich. Außer jetzt Libsyn, der ist ziemlich weit verbreitet in Amerika. Und das Problem ist natürlich, diese Bot-Hoster müssen eine Schnittstelle anbieten, wie wir ihnen die Daten geben können. Bei vielen kann man einfach bei FTP was hinschicken oder bei manchen. Das geht dann eh mit unserem Service auch. Dann kann man einfach am FTP-Account einrichten. Aber die das nicht haben oder die auch keine eigene API haben, also eine Schnittstelle, wo man die ansprechen kann, da können wir natürlich nichts machen.
Aber ihr werdet grundsätzlich hoffen, also wenn ein Bot-Hoster zu euch kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Schnittstelle, können wir das was machen, werdet ihr grundsätzlich interessiert daran?
Ja, sicher, ja.
Okay, also dann liegt das an den Pod-Hostern, respektive an uns, unsere Pod-Hoster zu pushen,
schlagen. Nee, verwendet ihr Pod-Hoster oder tut ihr selber hosten?
Also bei Pod-Union brauchen wir das nicht, aber wir haben scheinbar doch einige Leute. Wer von euch braucht Pod-Hoster? Frage in die Runde.
Ich nutze keinen, ich hoste selber.
Ja. Eben, ich habe bis jetzt auch noch nie wen kennengelernt, der irgendeinen Bot-Hoster verwendet.
Schade, Thorsten, dass Thorsten nicht da ist, der benutzt
ja,
doch.
Er ist großer Fan von seinem Bot-Hoster. Ja. Und eben, wir hatten so gerade eine Diskussion in den letzten Folgen über dieses Thema und da gab es doch einige Kommentare von Leuten, die einen Bot-Hoster benutzen. Und das finde ich eben ein Problem, also weil heute ohne Auphonic gibt es fast kein Podcasting mehr. Aber ich finde das natürlich dann problematisch oder mühsam, zusätzlicher Aufwand, wenn das eben nicht funktioniert. Also dann gehe ich ja lieber irgendwie auf Firtz. Also ich hoste das Ganze selber, mache einen FTP-Server darauf und lasse das via Firtz oder sowas übertragen. Ne?
Ja.
Mich würde nochmal interessieren, irgendwie, wie auf die gekommen seid, so einen Service wie Auphonic anzubieten und ob ihr gleich von Anfang an irgendwie die Podcaster als Zielgruppe hattet?
Das ist eine gute Frage. Also, es kommt auch aus meinem persönlichen Background. Also, ich habe viel so mit, also ich habe Toningenieur studiert hier in Graz. Das ist so ein Studium, wo man viel so Informatik und Musik und alles Mögliche mit Audio macht und dann auch viel in der Machine Learning Bereich gearbeitet. Da habe ich weiter ein Doktoratstudium angefangen und dann irgendwann bin ich zum Podcast hören gekommen. Dann war er mal auf so einem Hörertreffen mit dem Tim Pritlove in Wien und da hat er eben so gestöhnt, was es alles für Probleme gibt beim Podcasten, also weil, dass man Levelator braucht und dann, dass der komische Sachen mit Musik macht und dass man dann verschiedene Dateiformate generieren will. Das ist alles so umständlich und man muss das dann immer manuell prüfen und so weiter. Und da bin ich eigentlich, glaube ich, das erste Mal auf die Idee gekommen, dass man ja ziemlich einfach das automatisieren könnte. Und das waren dann einmal so ein paar Skripts, mit denen wir herumprobiert haben, oder ich damals. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, weil ich selbst eben auch in dieser Machine Learning, oder das nennt sich auch Music Information Retrieval Ecke verwurzelt bin. Also das Music Information Retrieval heißt, dass man halt versucht, automatisiert aus Audiodaten Informationen zu extrahieren und das dann in Kombination mit Signalverarbeitung. Also Signalverarbeitung heißt, dass man, das sind die ganzen Audioeffekte, was man so kennt, also Kompressoren und Limiter und Filter. Und die Kombination von beiden ermöglicht halt, dass man einerseits Informationen extrahiert und mit diesem Wissen, was man dann erhält vom Audio, die ganzen Algorithmen anwenden, also diese Signalverarbeitungsalgorithmen. Das System hat es auch noch nicht gegeben oder gibt es eh noch immer nicht und deswegen war das einfach eine interessante Idee und das hat sich dann schon langsam entwickelt und dann haben wir eben auch so eine Förderung bekommen, dann sind auch mehr Leute dazu. Ja, jetzt sind wir, wo wir sind.
Also so typisch Tim, er meckert und irgendjemand kommt auf die Idee, hey, das ist eine coole Idee, da kann man Business draus machen.
Naja, Business ist nicht so das interessante Ding, aber man kann einfach interessante neue Sachen entwickeln.
Ist es geheim oder darf man fragen, wie stark dieser Service genutzt wird? Hast du da irgendwelche Zahlen oder Größenordnungen oder irgend sowas?
Nein, das ist nicht geheim. Also im Moment haben wir so, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich, also am Tag so zwischen 400 bis 1000 Files, also durchschnittlich, dann gibt es natürlich wieder Ausreißer nach oben und nach unten.
Das heißt, ihr habt bei 1 und 1 da irgendwo so ein 8-Core, 16 GB RAM-Gerät stehen und das bedossen jetzt unsere Podcaster mit ihren Files.
Bei 1 und 1 nicht, aber wir haben da Server gemietet, ja.
Also auch so die Klassenordnung, die ich sagte, oder wo läuft so ein Tool wie Auphonic? Ich meine, das stelle ich mir ja schon ganz schön
krass vor. Naja, wir haben, also man findet sie leicht raus, wenn man will. Also wir haben einfach Root-Server bei Hetzner. Aha. Und über diese läuft das dann.
Okay, ja, fragte ich mich nur wegen der Hintergrundanbindung, wo sind die angeschlossen, welche Geschwindigkeiten können die übers Netz fahren, weil wenn man da so viel Daten kriegt und der Server praktisch dabei ist, ständig Daten aufzunehmen und dann ja auch mit der Bearbeitung, das sind ja mehrere Schritte für einen so ein File, ich gehe mal davon aus, da laufen im Hintergrund dann irgendwelche Cronjobs weg für die Bearbeitung eines einzigen Files, also technisch gesehen. Und das ist schon eine ganz schöne Last von, also so wie ich mir das denke. Und da braucht man natürlich was Potentes im Hintergrund, ne?
Genau. Wobei das Netzwerk ist nicht so das Problem, weil, also man muss sich vorstellen, bei uns sind ja nicht die Podcast-Hörer, die von uns die Files runterladen. Das ist ja viel größere Beanspruchung vom Netzwerk. Bei uns sind ja nur die Produzenten im Endeffekt. Also die laden es nur rauf und wieder runter. Also vom Traffic her haben wir da überhaupt kein Problem. Das Hauptproblem ist natürlich die Performance, also dass man genug Ressourcen hat, um die Files abzurechnen.
Das ist das, was ich meinte. Also es geht hier nicht darum, dass ich lade auch meinen Podcast hoch, lasse den durch die Maschine Auphonic laufen und lade ihn mir dann wieder runter, um ihn dann irgendwo zu verteilen. Ja, ich bin auch einer von denen, die keinen FTP-Zugang für dieses Tool geben. Hatte ich mich aber intern im Team schon unterhalten, wie man das denn doch machen kann. Ich habe da so das Problem mit meinem Passwort und so weiter. Dass ich da einen eigenen User für ein Verzeichnis anlegen kann, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Klar. Ja. Aber gut, da geht es ja nicht um das Rauf- und Runterladen, sondern wirklich um das, was die Maschine damit macht. Also wenn ich FFmpeg, sagtest du vorhin?
Ja, genau.
Wenn ich das so mal bei mir durch die Files laufen lasse, das braucht schon ziemlich lange für eine Bearbeitung.
Und darum ja, sicher. Also bei uns ist ja, das FFmpeg ist ja im Endeffekt nur das Einlesen des Files, also das Dekodieren der verschiedenen Audioformate. Dann geht es natürlich in unseren eigenen Code weiter. Also da werden dann die ganzen Analyse-Algorithmen zuerst einmal angewendet und dann die verschiedenen Verarbeitungsschritte.
In was entwickelt ihr da? Also was für Programmiersprachen, Tools etc. nutzt ihr da? Ist das total auf Ding oder auf was ist das?
Das ist verschiedene Sachen. Also der Hauptteil ist in NumPy, also das ist so ein Python-Paket für numerische Berechnungen. Das ist so ähnlich wie MATLAB, falls das wer kennt.
Yep.
Das ist eine ziemlich mächtige Umgebung und ziemlich weit verbreitet in der ganzen Machine Learning Forschungsumgebung und so weiter und so fort. Da gibt es halt gute Tools für sowas und teilweise gibt es Stellen, also größtenteils ist eigentlich fast alles NumPy, weil das sind ziemlich optimierte Algorithmen und meistens ist man damit sogar viel schneller wie mit C. Aber es gibt verschiedene Arten von Algorithmen, also so rekursive Algorithmen, die mit solchen Methoden sehr schwer schnell zu implementieren sind und die sind dann einfach in C optimiert. Aber nur ganz einzelne Stellen.
Okay. Ich habe schon mehrfach von dir gehört, dass einer der nächsten Geschichten, die angesagt sind, ist mehr Spurenaufnahmen, die man direkt, also einzelne Spuren euch hochladen kann. Ihr verarbeitet die und gebt mir das als gesamtes File wieder zurück. Habe ich das grundsätzlich richtig verstanden?
Ja, das ist korrekt.
Klare Frage, wann?
Ah, das kann man noch nicht sagen, wenn es fertig ist.
Ja, kannst du uns eine Größenordnung geben? Ich weiß, Entwicklung immer schwierig mit Größenordnung. Ich aber Projektleiter, ich frage das den ganzen Tag die Leute. Reden wir von einem Monat, einem Jahr oder 10 Jahre?
Also ein Jahr sicher nicht. Na, zwischen 1-2 Monate.
Also du sagst noch dieses Jahr auf jeden Fall?
Ja, sicher.
Okay. Spannend. Wie sieht es beim Intro und Outro aus? Das bietet ihr ja auch an. Und da kommt ja immer wieder die Frage, weil die meisten haben ja so ein Einblenden in das Intro respektive in das Outro. Ist das wirklich so schwer zu machen für euch, dass es da so einen Übergang gibt?
Ja, schwer, das will halt jeder ganz einfach anders haben. Also einer will halt so einfaden, einer will so ausfaden.
Ja, klar, also dass ihr nicht alle verrückten Dinge machen könnt, ist mir schon klar. Aber wenn man jetzt einfach sagt, ja okay, das ist mein Intro und jetzt 4 Sekunden, also ab 4 Sekunden am Ende, will ich ein Fade rein. Geht das nicht?
Ja, gehen tut schon, aber weißt du, wenn man sowas macht, dann sagt es wieder wer, nein, ich will das doch anders. Also mal schauen, vielleicht machen wir das eh noch einmal. Aber ich sehe im Moment einfach nicht so den großen Sinn dahinter.
Also du sagst, wir sollen alle umstellen und kein Fade mehr machen, sondern einen klaren Schluss und nachher mit dem Text anfangen.
Ja, wenn man wirklich so besondere Fades und Überblendungen haben will, dann muss man das eh manuell machen. Da bleibt dann mehr nicht viel anderes übrig. Mhm. Aber es kann sich natürlich noch ändern.
Also wir sind gespannt, wäre angenehm. Zu den Metadaten. Das war ja früher, bevor Auphonic, war das immer so die große Frage. Welche Metadaten gibt man da ein und welche nicht? Und dann seid ihr gekommen und seither ist das jetzt in Europa schon fast zum Standard erklärt worden. Also es werden diese sind und sonst wird schon fast nichts mehr ausgelesen von irgendjemand anderem. Wie seid ihr darauf gekommen, dass es genau diese sind?
Ja, also ich habe einfach alle möglichen Podcasts analysiert, was es so gibt und diese dann halt versucht abzubilden.
Also du hast einfach geschaut, die Mehrheit der großen Podcasts, was die brauchen, also was die nutzen und die hast du dann genommen.
Ja, genau. Und vor allem auch, was die verschiedenen Metadaten-Standards anbieten überhaupt. Also es gibt nur bestimmte Metadatenfelder, die zum Beispiel für MP4-Files angeboten werden oder für MP3-Files und halt irgendwo einen Kompromiss machen zwischendurch. Aber kann natürlich auch noch einmal mehr werden.
Eine Frage, die ich reinbekommen habe, die kommt nicht von mir, aber die fand ich gut, weil ich hatte auch schon mehrfach das Problem, ist bei den Tags. Die finde ich auch relativ mühsam einzugeben. Wieso könnte man die nicht einfach so machen, dass sie einfach komma-separiert sind und von euch so erkannt wird? Also, dass ich alle so in einem Rutsch reinkippen kann und ihr sie einfach unterteilt ab dem Komma. Weil so sind sie nämlich in WordPress. Aber dann muss ich sie nur rüberkopieren, fertig.
Ja, vielleicht, wir können das eh nochmal ändern, vielleicht. Also, es hat halt so ein schönes Plugin gegeben, also so ein JavaScript-Ding, das das gleich automatisch alles gemacht hat. Das haben wir einfach eingebaut und deswegen ist es jetzt so. Aber, ja, das vielleicht ändern wir das noch einmal.
Okay, war nur so eine Nebenfrage, dass das auch gefragt wird. Wie sieht das
mit warum ist das so ein Problem?
Beim Eingeben, weil wenn du die Tags ausführlich brauchst, und das macht ja auch noch irgendwo Sinn, dass du richtig tagst, nimmst du ja normalerweise, oder das machen die meisten so, dass du die gleichen Tags nimmst wie für die, die du in den Shownotes drin hast. Und bei WordPress gibst du die ein und die werden nachher automatisch ausgegeben, komma separiert.
Ja, aber du kannst ja jetzt mit dem neuen Publisher das gleich direkt übernehmen, oder?
Ja, wenn du den neuen Publisher bereits einsetzt, geht das schon automatisch. Wenn du den
oder umgekehrt einsetzt. Auch, was jetzt gleich released wird, also gleich von, wenn du jetzt dieses in WordPress eingeben willst, kannst du es gleich zu uns exportieren.
Das Problem ist, im Moment ist es so, wenn du nicht mit dem neuen Publisher arbeitest, sondern klassischerweise ohne den Podlove Publisher, was ja vor allem sehr viele Firmen im Moment noch tun müssen, weil die Show-Applikation oder das, was Tim immer so sagt, die Holgis-Weg vom Publizieren, eben, dass du auf einem Blog mehrere Podcasts hast, verschiedene Kanäle hast, das funktioniert ja im Moment beim Podlove-Publisher noch nicht. Standardmäßig in WordPress ist Tags immer komma separiert.
Ja, das ist halt unterschiedlich überall, also.
Ja, ihr arbeitet
mit einem Skript,
ihr das eben mit einem Leerschlag. Und das ist so schlecht zu übernehmen.
Ja, das stimmt, ja. Aber in Zukunft wird alles besser.
Gut, wir trauen dir mal. Warten ab. Wie sieht es mit den Output-Files aus? Also dort würde mich vor allem die Geschichte von Opus, also deine Meinung zu Opus interessieren. Das ist ja relativ neu und es wird immer mehr verbreitet. Wie siehst du das als Spezialist in Soundtechnik? Ist das Opus wirklich das die allgemeine, wie sagt man denn, Wollmilchsau, die alle unsere Probleme löst? Oder denkst du einfach, es ist ein Format mehr?
Ja, rein technisch ist natürlich schon ein im Moment sicher das fortgeschrittenste Format. Das Problem ist natürlich nicht, wie gut es technisch ist, sondern wie viel das unterstützen im Endeffekt. Also es wird sicher auf iOS nie unterstützt werden oder sicher nicht in näherer Zukunft. Deswegen wird es auch keine weitere Verbreitung finden. Weil das Problem ist ja, dass man Hardware-Decoder haben will, damit es auch schnell geht und damit man nicht so viel Akku braucht dafür, vor allem auf mobile Geräte. Und ich schätze mal, in Android wird sicher reinkommen irgendwann, weil Google das ja selbst sehr pusht, diese ganze WebRTC-Geschichte und so weiter. Aber auf iOS wird sicher schwierig werden. Deswegen wird auch die Verbreitung in näherer Zukunft nicht so übertrieben sein werden.
Also im Bereich Podcasting einfach. Musik wahrscheinlich eher, oder?
Naja, es ist halt im Endeffekt sowas wie Ogwarbis. Das ist ja nicht wirklich weit verbreitet gewesen in der Vergangenheit. Und das ist im Endeffekt einfach der Nachfolger, der einfach besser ist. Kommt darauf an, wie die Firmen das unterstützen. Und Apple wird das wahrscheinlich sicher nicht machen. Hm.
Ja, leider ist das anzunehmen, dass das wahrscheinlich bei Apple nicht kommt. Wie siehst du das bei den Kapitelmarken noch? Was auch öfters gefragt wird, ist die Möglichkeit, ein Bild innerhalb eines Kapitels zu platzieren, ohne dass das eine volle Kapitelmarke gibt. Also, muss ich gleich erklären, du hast irgendein Kapitel und dort möchtest du mehrere Bilder zeigen. Im Moment ist es ja einfach so, dass du musst zu jedem Bild eine Überschrift eingeben und eine Zeit. Eine Zeit ist klar, sonst weiß der Player ja nicht, wann das Bild kommt. Aber eine Überschrift, und das taucht dann immer auch in den Kapitelmarken auf. Und der Wunsch kommt immer wieder, dass man in einem Kapitel mehrere Bilder zeigen möchte, aber nicht zu viele Kapitelmarken haben möchte. Weißt du, wie ich das meine? Ist schwierig.
Ja, weißt du, wie du das meinst. Aber ich meine, es geht natürlich eh. Du musst ja keinen Titel eingeben für das Kapitel. Du kannst dir einfach nur ein Bild angeben. Die Frage ist dann, wie der Client, also der Player, der Audio-Player, der Podcast-Client, das darstellt. Du kannst bei uns schon einfach keinen Titel eingeben, keinen URL und einfach nur ein Bild. Dann ist einfach also zu dieser Zeit ein Bild. Also von hier würde das gehen? Ja, sicher. Das ist nur die Frage, wie man das dann ausliest. Also ich habe das jetzt in Instacast noch nie probiert, aber wäre mal interessant, was der dann anzeigt.
Okay, Aufruf an unsere Hörer, sofort ausprobieren. Ja. Jetzt, wo wir bildermäßig unterwegs sind, müssen wir das sowieso bis ins Letzte erforschen.
Und in welcher Größe sollte ich dieses Bild dann für den Chaptermark angeben? Weil so ein Tipp steht da nicht bei. Und ich weiß, dass so eine Datei ja auch extrem dann aufgebläht wird, wenn ich Bilder mit reinpacke.
Also wir schreiben die Bilder einfach so rein, wie es das du uns gibst. Und wir machen eine Größenbegrenzung. Also alles, was größer als 1400 mal 1400 ist, wird einfach, größere Dimension wird dann auf 1400 beschränkt. Weil viel größer.
Also wieder abhängig von dem, was iTunes auch damals wollte bei dem Titelbild.
Titelbild ist auch genauso, das wird bei uns auch auf die 1400 beschränkt. Mhm. Weil das halt der Vorschlag von iTunes war oder wie auch immer. Und bei den Kapitelbildern machen wir das genauso. Einfach nur, damit es jetzt nicht die Bilder viel größer werden wie das Audio-File an sich.
Das ist nämlich ein guter Tipp, weil da ich heute Abend ja noch einen Podcast aufnehme und das Tool auf Honig mal so, sagt man dazu Tool? Also für mich ist es ein Tool, ein Werkzeug. So nutzen wollte, wie es eigentlich angedacht ist und ich mir ja heute erhoffe, ganz viel darüber zu lernen. Dachte ich gerade so, ja, Kapitelbilder ist ja klasse, dann machst du mal Retina-Auflösung rein. Und dann fiel mir ein, ja, aber dann wird die MP3 oder MP4 natürlich extrem groß. Ne, weil so ein Retina-Auflösung-Bild mit einem, weiß nicht, 16K Farben oder so hat ja schon an sich so seine 2 Megabyte. Darum war jetzt die Frage, auf was muss ich es begrenzen? Wird das automatisch größer gezogen oder nehmt ihr auch Thumbnails und stellt dann einfach ein Thumbnail dar?
Das ist wieder unterschiedlich bei den ganzen Formaten. Also bei MP3 zum Beispiel wird einfach jetzt verschiedene Kapitelbilder hast, die alle unterschiedlich groß sind. Zum Beispiel ein Thumbnail und dann ein großes Bild, dann bei MP3-Files kommt das einfach rein, so wie es ist.
Ja.
Bei MP4-Files ist es wieder ganz anders, weil das ist ein eigener Image-Track. Also das ist sowas wie eine eigene Videospur, wo diese ganzen Images drinnen sind. Und diese Videospur muss natürlich eine konstante Auflösung haben. Mhm. Und bei MP4 nehmen wir dann, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, aber da wird einfach das Größte irgendwie so genommen und die anderen werden darauf skaliert, da irgendwie hineinpassen.
Okay, also um das richtig zu machen, muss ich dann auch oder sollte ich ein bisschen aufpassen, dass zum Beispiel die Kapitelbilder auch alle gleichmäßig groß sind.
Ja, es funktioniert auch, wenn sie nicht ganz gleich groß sind. Also das wird dann einfach skaliert. Aber wenn du jetzt natürlich ein Icon hast mit 32 Pixel und dann ein Bild mit 720p, dann wird das 32 Pixel halt voll groß gemacht und schaut dann mal ganz schön aus.
Gut. Ich denke mir, wir könnten vielleicht mal die ganzen Spezialsachen, also alles, was ihr da unter Audio-Algorithmen drin habt, mal anschauen, weil das ist ja wahrscheinlich der Hauptteil, also das Interessanteste am Ganzen. Das ist eure Verarbeitung, also dort gebe ich im Prinzip an, was ihr mit meinem File anfangen sollt. Zuerst mal eine banale Frage, die habe ich auch heute reinbekommen. Wenn dort alles nicht angeklickt ist, dann wird das File von euch nicht geändert, sondern nur in die verschiedenen Formate konvertiert. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, aber wir müssen dafür natürlich das File zuerst dekodieren, also wieder MP3 hochladest und du willst ein MP4 als Output und ein MP3 und ein OGG. Dann müssen wir das MP3 natürlich zuerst dekodieren, damit wir wieder zu den reinen Daten kommen. Dann müssen wir das wieder enkodieren in die verschiedenen Formate. Also es wird natürlich nichts beim Audio gemacht, aber wir müssen das D und enkodieren. Also es ist ein Verlust im Endeffekt immer dabei.
Adaptive Leveler. Was ist das genau? Also was kannst du das irgendwie so zusammenfassen, dass das Normalsterbliche auch verstehen?
Also der adaptive Leveler, der tut Lautstärkenunterschiede zwischen verschiedenen Teilen ausbessern. Wie jetzt in diesem Audio zum Beispiel, was wir gerade aufnehmen, da werden sicher manche Sprecher viel lauter sein wie die anderen. Und der schaut jetzt dann, dass diese im Ende ähnlich laut sind. Das ist natürlich eigentlich eine der kompliziertesten Geschichten, was wir da haben, weil das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, weil das kann man nicht überall gleich machen. Also wenn jetzt zum Beispiel dann irgendeine Hintergrundgeräusche nur ganz leise sind, dann soll man die natürlich nicht gleich laut machen wie die anderen Sprecher, weil das klingt dann, natürlich hört man dann nur das Rauschen der Umgebung oder irgendein Knacksen. Das heißt, da muss man schon mal wissen, was ist da im Audio, was passiert da und will ich das jetzt verstärken oder nicht oder abschwächen. Und bei Musik ist das natürlich wieder ganz anders, weil da viel mehr interne Dynamik ist, also da will man so leise Passagen haben und dann wieder ganz laute und den Unterschied will man natürlich auch hören, weil sonst ist die ganze Dynamik und Spannung der Musik weg. Das muss man dann wieder ganz anders behandeln. Also jedenfalls dieser Adaptive Leveler schaut einfach, dass die unterschiedlichen Sachen angepasst werden in einem File. Dann daneben gibt es gleich diese Global Loudness Normalization, also der schaut einfach, dass die durchschnittliche Lautheit von einem File, also vom ganzen File jetzt durchschnittlich, dass diese einen gewissen Wert hat. Also die tut jetzt nicht die Lautstärkenunterschiede zwischen Teile ausbessern, sondern einfach nur zwischen verschiedenen Files. Also die gibt uns nur einen Wert aus, zum Beispiel so und so viel muss das ganze File lauter werden, damit es diesen Wert erreicht, was als Loudness Target angegeben wird.
Also so, dass alle Podcasts mehr oder weniger gleich laut, also Loudness, die gleiche Loudness haben.
Genau, also wenn man zum Beispiel nur will, dass die Files untereinander gleich laut sind, durchschnittlich, nicht will, dass wir jetzt da intern irgendwelche Lautstärken verändern, weil man da jetzt Hörspiel hat, das ganz künstlerisch gemacht ist und man will das genauso haben, dann schaltet man einfach den Adaptive Leveler aus. Und dann wird eben nur die globale Loudness angepasst.
Beim Adaptive Leveler habe ich noch eine Frage. Also ich habe festgestellt, wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme habe, wo zum Beispiel Hintergrundgeräusche, also einmal hatte ich ein Plätschern von einem Bach, der in der Nähe war, drauf und leichtes Vogelgezwitscher, das hat wunderbar funktioniert. Also das wurde überhaupt nicht verändert und die Stimmen wurden lauter intensiv. Das hat sehr gut geklappt. Einmal hatte ich eine Aufnahme, da saßen wir in einem Restaurant, wo Leute ein bisschen weiter weg eben auch gesprochen haben. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil dann die Geräusche, also das Hintergrundgequatsche war nachher gleich laut wie mein Vordergrundgequatsche und man hat mich natürlich überhaupt nicht mehr verstanden.
Ja, das ist ja halt schwierig. Ich meine, da haben wir halt festgestellt quasi, dass da hinten gesprochen wird und dann denkt er sich halt, naja, okay, das muss ich jetzt verstärken. Aber bei solchen Sachen ist immer super, wenn du uns ein kurzes Mail schreibst. Also wir tun diese Klassifikatoren, die das feststellen, was da passiert in dem File. Wir werden auch laufend mit Daten, wo es Probleme gibt, wieder
neu gerechnet, also abgedatet. Und wenn du jetzt zum Beispiel uns sagst, hey, da gibt es ein Problem, dann können wir einfach diesen Datensatz dazu nehmen und dann wird es in Zukunft nicht mehr so passieren.
Ja, aber könnte doch vielleicht auch sein, dass es dann bei anderen Situationen zu Fehlern führt, oder?
Genau, da muss man natürlich schauen, aber wenn jetzt natürlich nur so ein Gemurmel und Hintergrundgeräusche, also Hintergrundsprechen, wo ganz viele so kaffeehausmäßig durcheinander reden, dann ist das jetzt nichts Spezifisches, was wir verstärken wollen. Also das kann man schon generalisieren. Natürlich kann es immer Probleme geben, wenn jetzt nur einer im Hintergrund redet und da lange Pausen sind, dann wird man das natürlich nicht feststellen können.
Da hätte ich eine andere Idee, um auch so ein bisschen Geld reinzukriegen. Dann mach doch einen Shop auf, deck eine Glühbirne in einem roten Kasten mit dem Schriftzug Auto, Achtung Aufnahme, verkauft ihn für mal paar Mark 50 und subventioniert damit euren Server oder eure Arbeit. Also an die Podcaster, die jetzt zufälligerweise im Restaurant podcasten.
Ja, wenn wer Spaß hat, kann er es gerne machen.
Und du hast Gefühl, wenn ich im Restaurant sitze, also im Kaffeehaus und die Lampe anklicke mit On Air oder Achtung Aufnahme, dass dann alle ruhig sind?
Gerade in heutiger Zeit, wenn irgendwo eine Aufnahme ist, da ist sofort jeder ruhig, glaube ich.
Ah ja.
Keiner will überwacht oder aufgenommen werden. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay. Du brauchst halt eine große Lampe.
Okay. So, dass alle geblendet sind, okay. Gut. Aber
On Air. Bling, bling, bling. Ja.
Hast du irgendwelche Erfahrungswerte, also wo du sagst, das kommt öfters vor, da haben wir eigentlich sehr selten Probleme und dort, das könnte kritischer werden.
Du meinst mit bei den Algorithmen oder was?
Genau, also beim Adaptive Leveler.
Ja, da gibt's eigentlich sehr selten Probleme, also oder wir kommen natürlich nicht drauf, dass es Probleme gibt. Man kann natürlich nicht alles durchhören, aber das funktioniert schon ganz gut eigentlich. Für so ziemlich alles, was man so brauchen kann. Es gibt natürlich, ich meine, bei Musik ist es natürlich noch immer die Frage, wir haben für klassische Musik, wir haben das jetzt sehr in der letzten Zeit sehr optimiert, dass es auch für Musik gut funktioniert. Also wenn man jetzt zum Beispiel so Konzertaufnahmen macht. Aber da ist auch noch ein bisschen an Arbeit zu tun. Aber es funktioniert schon ganz gut.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, so konstruktive Kritik, so wenn man wirklich irgendwas feststellt, das ist durchaus erwünscht. Das nervt nicht irgendwie, sondern ist schon so, Mensch, ich habe hier irgendwie ein Problem gehabt mit dieser Software oder mit diesem Umwandeln. Und wie könnt ihr da irgendwie was nacharbeiten oder gibt es da Möglichkeiten? Ihr könnt ja nur das machen, was ihr im Grunde genommen wisst. Und wenn das automatisch funktioniert, ihr hört euch ja nicht jeden Fall hinterher an. Und dass ihr da vielleicht sogar dankbar seid, wenn ihr da hin und wieder mal ein bisschen Post bekommt mit irgendeinem Feedback.
Das ist extrem wichtig, weil wir dann, also wir hören auch selber einiges durch, wenn es so Probleme gibt. Wir haben da schon so Sachen, die gewisse Stellen erkennen, wo man noch einmal reinschauen kann, ob das jetzt so gepasst hat und die das anscheinend visualisieren. Aber wenn es natürlich von euch irgendwelches Feedback gibt, wo es jetzt Stellen gibt, wo es Probleme gibt, ist natürlich immer am wichtigsten. Weil das kann man dann gleich selber checken und wenn es ein Problem gibt, dann können wir das einfach zu den Datensätzen dazu tun und dann lernt es wieder mit und wird dann hoffentlich besser.
Also ich habe grundsätzlich ein positives Feedback und vielleicht eine Anmerkung für all die, die Probleme haben könnten. Ich habe einen Vorspann und Abspann aus Chiptunes bei mir in meinem Podcast und in der Mitte halt ein Gesprächsteil, eine Person vor Mikro bischen gegen Monitorgequake. Und ich mache das so, dass ich bei Auphonic eigentlich nur das hochlade, was Gequake ist und später selber meinen Sound vorne und hinten dran schneide, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Tool viel besser arbeitet, wenn ich das ohne meine Titel- und Abspannmelodie hochlade.
Das ja, aber so. dann wird halt der Workflow unterbrochen, also das sollte eigentlich nicht sein.
Ja gut, das mag sein, ist für mich jetzt kein großer Aufwand bei irgendwie Viertelstunde Geplapper. Und genügend Zeit habe ich auch, das nochmal eben mit Vorspann und Abspann zu versehen, zumal ich da ja auch reinspreche bzw. überspreche jeweils, also so mit Ein- und Ausblenden. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich es komplett hochgeladen habe, waren so Hintergrundgeräusche wie Wasserrauschen und so. Ich arbeite hier im Keller und da rauscht öfters mal Wasser durch. Und das kriegt das Tool viel besser weg, wenn ich einfach nur die Audio, also die Voice-Spur hochlade und das bearbeiten lasse und später erst meine Musik dazu füge. Das war so
Wann hast du das probiert?
Wann ist das gewesen, das letzte Mal? Vor 2 Wochen oder sowas habe ich das gemacht.
Und da geht ja, das sonst halt. Sonst muss man mal schicken, einen Link zu deinem File.
Da geht das halt mit dem, ich sag mal, Klospülungshintergrundgeräuschen, die hier durch die Rohre laufen, geht viel besser, als wenn ich vorne und hinten nochmal Musik bei ihr habe. So gefühlt.
Ja, das sollte natürlich eigentlich egal sein. Also, wenn es wirklich so ist, wir haben einfach mal den Link, dann schauen wir das mal an.
Also, der nächste Punkt finde ich für mich das größte Fragezeichen. Weil Filtering, das kann alles und gar nichts heißen. Was ist genau Filtering? Was macht ihr da?
Es ist im Endeffekt hauptsächlich ein Hochpassfilter. Also der tut Frequenzen weg, die zu tief sind, die eh nicht hörbar sind. Die meisten Störgeräusche sind, also so Trittschall nennt sie das oder was auch immer. Und das hängt jetzt wieder darauf an, was jetzt in diesem File drinnen ist. Also wenn man Sprache hat, dann kann man viel weiter raufgehen mit den Frequenzen, was man da wegnimmt. Oder wenn man Musik hat, muss man natürlich weiter runtergehen, weil da kann es Instrumente geben wie Kontrabass, die tiefe Frequenzen haben, die man natürlich nicht wegschneiden will. Und im Endeffekt, also das tut jetzt nicht deine Sprache irgendwie verwurscheln oder verschlecht bessern wollen, sondern das ist einfach nur ein technischer Filter, der Störgeräusche wegnimmt. Was man immer machen soll.
Okay.
Also den soll man echt immer einschalten.
Okay, aber jetzt der nächste Noise und Hum Reduction ist doch im Prinzip das gleiche, oder nicht?
Nein, das ist was ganz anderes. Also das Filtering ist einfach ein normaler Filter. Also da wird einfach gewisse Frequenzen weggetan, weil man die nicht braucht.
Aber also alles, was der Mensch nicht hört, so quasi fällt weg. So meinst du das?
Ja, was der Mensch nicht hört, stimmt nicht. Aber was, wenn wir reden und wenn da Sprache ist, dann brauchen wir zum Beispiel nicht die Frequenzen, die unter 50 Hertz sind. Weil das sind nur irgendwelche Störgeräusche. Und da kommt irgendein Brummen rein oder wenn so Tritte sind und man stoßt zum Mikrofon, dann ist der Trittschall. Das sind lauter Störungen oder so Poppen, also wenn Wind ist oder wenn man Mikrofon dazu poppt. Das sind alles sehr viel tieffrequente Bestandteile drinnen und die gehören immer weg. Also auch wenn man jetzt so ein Recording macht im Studio, dann tut man diese immer wegfiltern bei jeder Spur. Und das Problem ist nur, wo man diesen Punkt jetzt setzt zum Wegfiltern. Also es kommt dann wieder darauf an, was jetzt welches Signal da drinnen ist. Dann Noise und Hum Reduction. Das sind eigentlich zwei verschiedene, ganz verschiedene Sachen. Also eben einerseits Noise Reduction und andererseits Hum Reduction. Die jetzt da einfach in einem Punkt zusammengefasst sind, damit es nicht unendlich kompliziert wird. Also Noise Reduction ist einfach Rauschunterdrückung. Das funktioniert so. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt eine einheitliche Aufnahmesituation haben, also so wie wir jetzt da, wir sind in einem Raum, da ist immer irgendein Hintergrundrauschen und dann gibt es Algorithmen, wenn man jetzt, ihr kennt es vielleicht von so Plugins, also wenn man dann gewisse Rauschpassagen, wo nur Rauschen ist, markiert, dann kann man sich das Spektrum von diesen Rauschen rausrechnen, also was da für Frequenzen sind und dann kann man dieses Spektrum vom gesamten Signal quasi abziehen. Also das ist jetzt nicht ab einer gewissen Frequenz, sondern jede Frequenz wird um den Rauschanteil verringert, im Endeffekt. Dann bleiben nur mehr die Frequenzen über, die kein Rauschen sind. Dazu muss man halt mal erkennen, wie dieses Rauschding ist. Also wir nehmen da immer, wo Sprachpausen sind, da werden so kleine Segmente rausgeschnitten, wo eben nur Rauschen ist. Diese werden dann zusammengefügt zu so einem Rauschprofil und das wird dann abgezogen von dem Signal. Das kann sich natürlich auch ändern, weil wenn wir jetzt zum Beispiel hinausgehen, dann ist auf einmal ein anderes Rauschprofil oder in einem anderen Raum. Das müssen wir natürlich auch erkennen, wenn sich dieses Profil ändert. Und dann müssen wir für diesen Abschnitt dann ein anderes Profil erstellen. Also das ist diese Rauschunterdrückung. Bei der Hum-Unterdrückung, das ist Brumm, also Hum ist Netzbrumm, was man oft hat, wenn man Laptop aufnimmt und Netzteil angesteckt hat, dann hat man oft so einen Brummer drinnen und so weiter. Das ist eigentlich ganz schwierig zum rausfiltern, weil der Netzbrumm, der ist jetzt meistens 50 Hertz oder 60 Hertz, je nachdem, ob man in Europa oder in USA ist. Und das Problem ist, da ist eben nicht nur diese Frequenz, sondern auch alle möglichen Obertöne von dieser Frequenz. Also sagen wir, wir haben 50 Hertz Netzboom, dann haben wir 150 Hertz, also 100 Hertz, 150 Hertz, 200, 250 Hertz. Kann ganz weit raufgehen. Bis in den ganz hohen Frequenzbereich. Man muss jetzt alle diese Sinustöne im Endeffekt, dazu braucht man ganz scharfe Filter, damit man nicht das restliche Signal zerstört, weil die Sprache ja natürlich auch in dem Bereich ist, oder Musik. Und dazu muss man natürlich einmal erkennen, wo sind die verschiedenen Netzbrums, also wo, auf welcher Frequenz genau und wie stark sind die einzelnen Obertöne. Und je nachdem, wie stark die einzelnen Obertöne sind, werden sie halt rausgefiltert.
Also, wenn ich das mal mit dem Tool, was ich unter Linux verwende, vergleiche, da nehme ich mir irgendwo eine stille Ecke, wo gerade nichts gesagt wird, wende dort ein Profil drauf an oder lass mir ein Profil erstellen und wende das für gewöhnlich auf mein ganzes File ab. Jetzt für die Rauschunterdrückung oder so, ne? Und genau. Ihr macht das halt jedes Mal, wenn eine stille Pause da ist und berechnet das neu mit eurem Noise and Hum Reduction.
Neu berechnen tun wir das nur, wenn sich das Rauschen ändert.
Ja.
Also wenn du jetzt ein File hast, wo immer das gleiche Hintergrundrauschen ist, dann erstellen wir auch nur ein Profil für dieses ganze File. Aber dieses Rauschen, was du jetzt gemeint hast, was du auswählen musst, das wählen wir halt nicht einmal aus, sondern immer wenn irgendeine Pause ist, wählen wir so kleine Schnipsel aus und die werden dann zusammengefügt zu einem so einem Rauschprofil.
Also um einiges besser als das, was ich in meiner Software habe. Was genau. Nicht weiter schwierig ist, weil die ist kostenlos.
Meinst Audacity oder was?
Jawohl.
Ja, die Noise Reduction Algorithmen in Audacity sind, die verwenden ein bisschen eine andere Technik, die nicht so gut funktioniert.
Okay, sind da noch weitere Algorithmen in der Zukunft geplant?
Ja, da wird noch ein bisschen was kommen.
Also kommt schon was?
Ja, also was eigentlich eh schon fertig ist, aber was wir noch nie wirklich eingebaut haben, also da müssen wir noch einiges testen, sind die Clipping-Algorithmen, also wenn es Übersteuerungen gibt. Und die haben wir eigentlich schon fertig, aber jetzt sind wir nie dazugekommen, die einzubauen, weil andere Sachen wichtiger waren. Das wird auch, ich weiß nicht wann, zuerst werden wir, glaube ich, noch das Multichannel fertig machen, aber danach wird es sicher kommen.
Sehr schön. Also mal grundsätzlich denke ich mir, wir sind uns alle einig. Also das einzige Problem, das wir mit Auphonic haben, ist die Frage an uns selbst, ob wir überhaupt noch ohne Auphonic podcasten können. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei Auphonic.
Das ist ja kein Problem, oder?
Das Podcasten an sich ist nicht so das Problem. Die Frage, die wir uns selber stellen müssen, ist, glaube ich, was Rico ansprechen wollte, kann man das, was Auphonic leistet, eigentlich noch in, ich sage mal, normalsterblicher Zeit als etwas belesener Typ, Podcaster, selber machen? Und ich denke, da wird es jetzt schon bei dem, was ihr geschaffen habt, richtig, richtig, richtig schwer.
Ja gut, aber wie habt ihr das früher gemacht?
Die meisten ja gar nicht. Mit vielen Filtern.
Gar nicht.
Gar nicht, ja. Oder für den Versuch, mit diversen Filtern zu arbeiten. Du hast ja auch einen Link gegeben, wo ihr eigentlich, ich weiß nicht, ob das alle sind, aber ein Großteil der Filter angebt, wie ihr sie braucht. Wie man das von Hand nachmachen könnte. Habe ich die Seite richtig verstanden? Das ist ein Link, dass du...
Ja gut, das war jetzt für den Leveler, oder?
Ja.
Genau.
War dort nur der Leveler drin oder war dort waren doch auch ein paar andere Filter drin?
Na, das ist, glaube ich, nur um die Lautstärkenunterschiede gegangen.
Mir ist einfach aufgefallen, ich habe vor ein paar Wochen auf meiner Festplatte mal so alte Podcasts von mir und auch so meine Lieblingspodcasts von früher, also so 4, 5 Jahre alt, ausgegraben und habe die wieder mal so durchgehört. Und ich stelle schon extrem fest, dass sich allgemein die Qualität oder der Qualitätsanspruch massiv erhöht hat, seit es auf Auphonic gibt. Weil ich denke mir, also da waren auch Podcasts von Tim drauf. Ich denke, Tim würde auch selbst heutzutage nicht mehr in dieser Qualität sein. Ich denke mir, durch euch ist der Qualitätsanspruch bei den Podcastern massiv gestiegen und das finde ich sehr gut.
Und darum freue ich mich jeden Monat aufs Neue, dass es da einen Subscribe- bzw. Flatter-Button gibt.
Ja, super.
Was ich ein bisschen schade finde, dass es nicht so viele tun. Also es gibt Podcaster, die haben mehr Flatter als Podcast-Benutzer, die Auphonic flattern.
Ja, gut, das ist klar, weil das Problem ist halt natürlich, dass bei uns, also wir, bei uns sind ja nur die Produzenten vom Podcast. Die ganzen Hörer kriegen davon ja nichts mit, und die sind ja die Masse, die im Endeffekt was spenden könnten. Aber bei uns natürlich weg. Weil bei uns ist ja nur der, bei uns hat ja nur der Produzent Zugang, und das ist ja viel geringere Masse, ganz einfach.
Naja, auf der Seite den Flatter-Button, den kann auch ein Hörer mal eben klicken, wenn der Produzent vielleicht mal so freundlich ist, darauf hinzuweisen. Was meines Erachtens immer noch zu wenig passiert.
Dem Hörer kann es ja egal sein, wie das produziert ist. Der will ja nur, dass es gut klingt.
Ja, und vielleicht könnten wir mal unsere Hörer ein bisschen dafür aufrufen. Bei Flatter kann man übrigens auch spenden. Also es muss nicht immer 0,2 Cent sein.
Das haben sie aber abgeschafft, oder? Die Spenden auf Flatter. Das haben sie, glaube ich, abgeschafft. Ja. Das haben sie jetzt weggetan.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Was, Sauerei, wir müssen sofort nach Schweden protestieren. Tja, und PayPal habt ihr, glaube ich, noch nicht drauf. Ne?
Oh ja, haben wir auch, PayPal, ja.
Das hat auch. Also, wir gehen wieder nach Peso.
Oh ja. Oh, was wir jetzt hier geschaffen haben, ist eine super deutsche Anleitung, finde ich.
Das stimmt, ja.
Also, wenn dich mal jemand fragt, kannst du ihn ja auf das Podcast hinweisen, dass er dann auch mal vorbeikommt bei uns.
Das ist klar, das wird sowieso verlinkt, ja.
Ich werde noch mal ein bisschen nachbohren, ob ich mein XML-File mit dem englischen Bezeichnung bekommen kann, sodass ich mal ein deutsches XML-File draus machen kann für Übersetzung. Ach, habt ihr noch nicht eingebaut wahrscheinlich, ist TÜNEF, oder?
Ja, das in näherer Zukunft werden wir das noch nicht einbauen, aber das kommt sicher mal. Mal gern drauf zurück.
Weil man kann ja die Community zur Übersetzung benutzen und ganz klar bei schreiben, hey, die deutsche Übersetzung ist eine Beta.
Ja, wenn's auf unserer Seite steht, dann muss es schon auch gut sein. Also irgendwie komische Übersetzungen sind, glaube ich, nicht sehr sinnvoll.
Gibt es sowas wie ein deutsches Forum von Auphonic oder irgendwie sowas ähnliches?
Ja, wir haben sowieso kein Forum, aber es kann natürlich jeder auf Twitter oder app.net oder auch Facebook, wenn dort noch Leute sind, also uns schreiben und oder E-Mail. Also wir diskutieren eh da sehr viel mit den ganzen Leuten und freuen uns auch immer über Rückmeldungen. Also dem soll es nicht scheitern. Vielleicht werden wir auch mal ein eigenes Forum machen, aber das hat sich bis jetzt noch nicht ausgezahlt.
Aber der bevorzugte Weg, mit euch zu kommunizieren, ist über app.net, oder?
Was auch immer, also Twitter oder app.net oder Facebook. Google Plus sind wir sogar auch schon. Wie die Leute wollen.
Ja, ich sage auch noch Dankeschön, dass du da warst und danke für euren tollen Service. Also ich nutze den fast täglich. Schön.
Ja, danke.
Seit man ihn mit der Nase draufgestoßen hat. Auch ich habe zu danken, übrigens.
Ja, danke für die Einladung. Und wenn ihr wirklich, wie gesagt, wenn ihr Stellen findet, wo es Probleme gibt, dann schickt es die einfach. Oder wenn es wieder Fragen gibt, dann können wir wieder mal eine Sendung machen. Dann viel Spaß noch.
Danke.
Danke.
Tschüss. Okay, macht, was ihr wollt. Ich setze mich jetzt wieder hin und trinke noch ein Bier.
Ich will auch noch ein Bier. War jetzt ein gutes Gespräch mit Georg.
Wir wissen, dass es jetzt wieder Zeit wird für die Jazz Night. Und wie jeden Sonntag hier im Mojo's Jazz Club möchten wir uns das Pottunion Jazz Duo brav verabschieden. Hier on the bass, ladies and gentlemen, quasi der Bass mit Bauch, Thorsten runter. Und natürlich auch meine Wenigkeit hier am Piano. Doch bevor ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde, welche Band auf Sie wartet, möchte ich auch ganz kurz noch die Gunst der Stunde nutzen, hier mal ein paar Kollegen vorzustellen. Denn schauen Sie mal hier vorne am dritten Tisch, die Jungs von Das Podcast-Ding.
Von Podcast-Community.